Domradio weltweit.
Als die Götter im glasklaren blauen Ozean die erste philippinische Insel schufen, da waren sie selbst von ihrem Werk so begeistert, dass sie in ihrer Euphorie einfach noch 7000 weitere Inseln schufen. So erzählt es zumindest die Legende. Und ein bisschen Wahrheit ist ja wahrscheinlich auch dran. Urlauber, die schon mal auf den Philippinen waren, werden das sicherlich bestätigen können. Aber die Philippinen, die haben auch eine andere Seite. Große Armut zum Beispiel, Prostitution und die Folgen eines verheerenden Taifuns vor 3 Jahren. Und neben Osttimor sind die Philippinen das einzige Land in Asien, wo die Christen in der Mehrheit sind. Auch dort gibt es Probleme mit Islamisten. Und alles das werden wir besprechen in den kommenden 2 Stunden weltweit. Die Philippinen stehen im Fokus des Weltmissionsmonats und das ist traditionell der Oktober. Wir nehmen Sie also mit auf eine Reise auf die Philippinen und ich bin Jo Rotscheid und freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, so hat sich das angehört am 2. Oktober bei der Eröffnung des Weltmissionsmonats im Hildesheimer Dom. Und diese Gottesdienste, die hören sich ja mal so ein bisschen anders an, als wir das hier in Deutschland gewohnt sind. Denn gesungen hat ein philippinischer Chor und die Predigt, die hat der Kardinal von Manila, Luis Antonio Tagle, gehalten.
The smiles of the children.
Das Lächeln der Kinder in den Slums. Und auf den Straßen. Es ist spontan und echt. Ihr Lachen ist wirklich ganz unverfälscht. Gehen Sie zu den Armen und dann hören Sie wirklich unverfälschte, echte Freude und Lachen.
Ja, also der Kardinal hat auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt in seiner Predigt, die ja immerhin eine halbe Stunde gedauert hat. Kardinal Luis Antonio Tagle ist angereist als Gast des Weltmissionsmonats, denn der Oktober, das ist immer traditionell der Weltmissionsmonat der päpstlichen Missionswerke weltweit. Und in diesem Monat wird da ein Land in den Blick genommen, in dem sich das katholische Missionswerk Missio besonders engagiert. Meistens sind das Länder, in denen Christen in der Minderheit sind. Aber in diesem Jahr sind es die Philippinen und das ist das katholischste Land Asien. Das Ganze findet unter dem Motto statt, denn sie werden Erbarmen finden. Und was dahinter steckt, das hat sich Sabine Just erklären lassen.
Die Philippinen stehen vor großen Problemen. Sie werden immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Das haben wir jetzt erst vor 3 Jahren erlebt, wo ein großer Taifun wirklich über 6000 Menschenleben gefordert hat, 4 Millionen Menschen obdachlos gemacht hat. Das sind Dinge, die die Menschen in den Philippinen immer wieder herausfordern. Die Philippinen sind aber auch ein Opfer in vielfacher Hinsicht der Globalisierung. Es gibt eine große Armutsproblematik.
Gute Jobs sind Mangelware auf den Philippinen, so Klaus Krämer, Präsident des katholischen Hilfswerkes Missio. Deswegen wandern immer mehr Leute aus, in die ganze Welt. Das zerreißt oft die Familien. Viele Eltern sind alleinerziehend und manchmal sind die Kinder ganz sich selbst überlassen.
Es gibt dann ein großes Problem mit Straßenkindern, mit Drogenkriminalität und Kriminalität im Ganzen, mit Gewaltproblematik, die dadurch entsteht. All das sind große Herausforderungen der philippinischen Gesellschaft und natürlich auch eine pastorale Herausforderung für die Kirche, hier wirklich für die Familien ganz konkret etwas zu tun.
Im Jahr der Barmherzigkeit lautet das Motto des Weltmissionsmonats, denn sie werden Erbarmen finden. Für die Kirche heißt das, sich einsetzen für die, die unter Gewalt und Drogenmissbrauch leiden. Hier geht es auch um die Gewalt von staatlicher Seite. Seit Präsident Rodrigo Duterte an der Macht ist, greift die Polizei immer radikaler durch. Da kann die Kirche nicht wegsehen.
Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass das mit sehr großer Sorge verfolgt wird. Und ich denke, in einem so katholischen Land, in dem die Kirche und die Bischöfe auch so eine hohe Autorität haben, wird die Kirche da in Zukunft auch noch deutlichere Worte finden.
Rund 80% der knapp 100 Millionen Filipinos sind katholisch. Der Glaube hat für die meisten Menschen eine große Bedeutung. In kleinen Gemeinschaften wie in großen Gemeinden.
Das ist, glaube ich, das, was man auf den Philippinen sehr authentisch erleben kann, dass da sehr engagiert, auch mit großer Fröhlichkeit und Zuversicht im Grunde genommen in dieser doch nicht einfachen Situation der Glaube gelebt wird. Und das sind Impulse, die für uns sicher auch ganz wertvoll sein können.
Sabine Just hat den Weltmissionsmonat vorgestellt und wie die Arbeit von Missio im Einzelnen aussieht, wie die Christen auf den Philippinen leben und was am Weltmissionssonntag passiert. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio und wir beschäftigen uns heute mit dem Weltmissionsmonat, der ja traditionell immer der Oktober ist. Und das diesjährige Motto lautet, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist sozusagen das Leitwort der Missio-Aktion auch zum nächsten Sonntag, der dann der Sonntag der Weltmission ist. Und die Philippinen sind in diesem Jahr das Beispielland. Die Philippinen, das ist ein Staat, der aus über 7000 Inseln besteht. Und was vielleicht nicht alle wissen, es ist das katholischste Land in Asien. Margarete Roskopf ist Asienreferentin bei Missio. Sie begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herzlich willkommen.
Danke. Frau Roskopf, viele Hörer kennen die Philippinen vielleicht jetzt nur als Touristen. Sie verbinden Traumstrände, türkisblaues Wasser, Taucherparadiese damit. Wenn Sie dorthin reisen, wie erleben Sie die Philippinen?
Zunächst sehe ich und erlebe ich das natürlich auch. Das Wetter, die Traumstrände, die tropische Natur, das ist einfach überwältigend. Eigentlich sieht es aus wie ein Paradies. Da könnte man längere Zeit
aber Sie verbinden. Schauen ja auch hinter die
Kulissen.
Aber
wenn man dann wirklich ankommt und sich nicht nur in den Touristenzentren bewegt, dann sieht man halt auch die vielen anderen Dinge. Da sieht man Menschen, die auf der Straße leben, sieht bettelnde Kinder, sieht Müllhalden, sieht Menschen, die um diese Müllhalden leben. Man erlebt, je nachdem, wo man sich bewegt, also ganz unterschiedliche Gerüche auch, die nicht von leckeren Garküchen kommen.
Sie schauen ja als Hilfswerk vor allen Dingen auf diese soziale Situation. Was sind denn die drängendsten Probleme auf den Philippinen?
Es gibt sehr viel Armut. Familien haben große Probleme. Bildung ist ein Problem. Arbeitsplätze sind ein Problem. Familien haben eine Fülle von Problemen, angefangen von Gewalt in den Familien, was wir also als häusliche Gewalt kennen, in unglaublichen Dimensionen. Und die aber auch wiederum verschiedene Ursachen haben und Dinge, die da mitspielen.
Welche
zum Beispiel Arbeitsmigration. Viele Filipinos, gerade weil es wenig Arbeitsplätze gibt und vor allem wenig Jobs und Arbeitsplätze, die Familien wirklich ernähren können, sind immer wieder Familienmitglieder gezwungen, ins Ausland zu migrieren, um dort Geld zu verdienen. Und dann je nach Bildungsniveau, das sie mitbringen, können sie natürlich unterschiedliche Länder gehen mit unterschiedlichen Jobs. Also in Deutschland ganz bekannt sind die philippinischen Krankenschwestern, die hier sehr geschätzt und geliebt werden, die aber natürlich von zu Hause weg sind, oft Ehepartner, Kinder zurücklassen müssen. Und andere in anderen Ländern, im nahen Mittleren Osten ist bekannt, da arbeiten viele Männer auf dem Bau oder viele Frauen zum Teil dann als Hausangestellte, wo sie zum Teil missbraucht werden, wo sie ausgebeutet werden ohne Ende, wo man ihnen die Pässe wegnimmt, wo sie geschlagen werden. Also das sind ganz viele Faktoren, die dazu beitragen.
Auf das Thema Gewalt in Familien und vor allen Dingen auf Projekte, die an diesem Problem ansetzen, werden wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen. Woran liegt denn das, dass sich so viele Filipinos gezwungen sehen, ins Ausland zu gehen? Die Armut haben Sie erwähnt. Die Philippinen sind aber eigentlich ein reiches Land.
Die Philippinen sind ein reiches Land, vor allem was die Natur angeht, was Bodenschätze angeht. Aber das trägt mit zum Problem bei. Das ist zum einen alle Folgen, die Konsequenzen, die mit Globalisierung verbunden sind. In der Landwirtschaft oder auch im produzierenden Gewerbe sind viele Jobs weggebrochen. Und es gibt einen sehr großen Einfluss von nationalen und internationalen Konsortien, die natürlich im Wesentlichen daran interessiert sind, Rohmaterial, Rohstoffe möglichst preiswert auszubeuten und die sich nicht um die Bevölkerung kümmern, die sich auch nicht zum Beispiel, wie man das bei uns machen würde, um Renaturierung kümmern. Eine wichtige Rolle spielen eben auch die großen Familienclans, die herrschenden Familien, die große Grundbesitzer sind. Man sagt, dass nur etwa 2% der Bevölkerung etwa 75% des Grund und Bodens und der nationalen Reichtümer besitzen.
Das heißt, die Philippinen sind ein reiches Land. Es gibt aber nur einen kleinen Teil der Bevölkerung,
der
die richtig gut Geld macht, und der Rest der Bevölkerung bleibt sozusagen
außen vor. Es gibt da noch eine gewisse Mittelschicht, aber es gibt halt eben auch eine sehr große Gruppe von Leuten, die im unteren Sektor. Also das ist sehr schwierig und es ist zum Teil ein Teufelskreislauf.
Wir hören hier in den deutschen Medien selten etwas über die Philippinen. Das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten geändert, seit die Philippinen einen neuen Präsidenten haben, der vor allen Dingen durch seine markigen Sprüche auf sich aufmerksam macht. Er hat also US-Präsident Obama, Zitat, schon einen Hurensohn genannt. Und er geht mit.
Ich glaube auch den Heiligen Vater.
In die Kirche, glaube ich, auch. Auch, um dann nachher zu sagen, war gar nicht so gemeint. Und er geht massiv gegen Drogenabhängige und Drogenkriminalität in seinem Land vor. Auch da wieder ein schiefer Vergleich, hat es mit dem Holocaust verglichen. Was ist das für ein seltsamer Präsident?
Ja, also für uns überrascht natürlich zum einen sein Auftreten und seine drastische, in unseren Ohren oft vulgäre Sprache. Er ist als Hardliner insofern bekannt, als er in Davao lange Bürgermeister gewesen war und da nach seinen Worten mit dem Drogenproblem aufgeräumt hat, nämlich auf die gleiche Weise.
Stimmt das denn oder sagt er das nur?
Er hat einiges in diese Richtung getan. Wie effektiv es, Anführungsstrichen, effektiv es unterm Strich war, das kann ich jetzt so auch nicht nachprüfen. Drogenabhängigkeit und der Vertrieb von Drogen sind ein großes Problem. Gerade in den Familien, vor allem in den Jugendlichen, gerade bei armen Jugendlichen, bei entwurzelten Jugendlichen. Also dieses ganze komplexe Feld der Armut und der Ausbeutung, der Chancenlosigkeit spielt eine wichtige Rolle im Bereich der Drogenabhängigkeit. Nur, denke ich, wendet er da die falschen Mittel an. Man kann nicht von unten anfangen und die einzelnen Drogenabhängigen umbringen und ihre direkten Dealer, die letztendlich also dann auch kleine Fische sind. Drogenhandel ist vielen, vielen Clans und Gruppen organisiert. Da gibt es viele Ebenen und es ist ein offenes Geheimnis, dass auch Teile des Militärs und Teile der Polizei da hinein verwickelt sind. Es könnte also sehr gut sein, dass es da innerhalb dieser Kreise auch Auseinandersetzungen gibt um Macht und um Einfluss, so ähnlich wie wir es von Kolumbien und von Mexiko, lateinamerikanischen Ländern kennen. Die einfachen Abhängigen und ihre Dealer zu ermorden, ist sicher der falsche Weg.
Das sind bislang schon über 3.000. Das ist ja eine wahnsinnige
Zahl. Ja, es werden sogar noch höhere Zahlen gehandelt.
Und allein der Verdacht reicht, glaube ich, schon aus.
Und das ist ein weiterer Punkt, der mit diesem Ansatz verbunden ist, der eigentlich sehr übel ist, weil es genügt, praktisch einen anderen zu verdächtigen. Man muss gar nicht abhängig sein, wenn man öffentlich irgendeine Rechnung mit jemandem gleichen will, dann kann man ihn auf diese Weise anschwärzen. Und im philippinischen Rechtssystem müssen sie beweisen, dass sie unschuldig sind. Und das öffnet natürlich der Willkür und dem Missbrauch Tür und Tor. Und was bei diesem Ansatz in keiner Weise deutlich wird, ist, dass man den Abhängigen hilft, rauszukommen. Und auch den Familien hilft, damit umzugehen und ihre Familienmitglieder, ihre Abhängigen zu begleiten, dass sie da einen Weg rausfinden und dann unter Umständen die ganze Familie stabilisiert werden kann.
Wie verhalten sich Ihre Projektpartner oder auch die philippinische Kirche zu diesem Problem?
Also diese Tötungen und Morde lehnen sie strikt ab. Die Kirche weiß auch, dass die Drogenproblematik sehr groß ist, aber die Kirche ist auch unterschiedlich im Ausmaß engagiert in der Begleitung von Drogenabhängigen. Und Bischöfe sagen ganz klar und deutlich, wir müssen noch mehr Möglichkeiten schaffen, die es Menschen hilft, auszusteigen und erstmal Therapie ermöglichen, Begleitung ermöglichen, dann unter Umständen Jobs und Bildung ermöglichen, damit sie ein normales bürgerliches Leben führen können.
Margarete Roskopf war das von Missio. Und diese kirchlichen Projekte, die Sie gerade schon erwähnt haben, die werden wir natürlich im Laufe der Sendung noch vorstellen. Denn die Kirche, die hat einen guten Stand auf den Philippinen. Über 80% der Bevölkerung sind Katholiken. Und wie die da überhaupt hinkommen, das ist ja für Asien eher ungewöhnlich. Und wie sie heute ihr Leben gestalten, das ist gleich unser Thema hier bei Domradio weltweit.
Und hier dreht sich heute alles um den Weltmissionsmonat. Im Fokus stehen da in diesem Jahr die Philippinen. Wir nehmen Sie also mit auf eine Reise auf die Philippinen. Ich bin Ina Rotscheid, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nächsten Sonntag ist Weltmissionssonntag. Das bedeutet, die Spenden, die dann gesammelt werden, die kommen den päpstlichen Missionswerken zugute. Und hier in Deutschland sind das Missio Aachen und Missio München. Und die haben in diesem Jahr in ihren Fokus die Philippinen genommen. Das ist insofern etwas Ungewöhnliches, als dass in den vergangenen Jahren Missio eigentlich vor allen Dingen immer Länder als Beispielland genommen hat, in denen Christen in der Minderheit sind und wo es vor allen Dingen um Fragen der Religionsfreiheit ging. In diesem Jahr sind es aber eben die Philippinen. Es geht um soziale und gesellschaftliche Entwicklungen im katholischsten Land Asiens. Margarete Roskopf ist Asienreferentin von Missio Aachen. Sie begleitet uns heute hier durch die Sendung. Frau Roskopf, wie kommt das denn eigentlich, dass die katholische Kirche auf den Philippinen so präsent ist?
Also zusammen mit Timor-Leste, also Osttimor, sind die Philippinen das katholischste Land in Asien. Das geht bis zurück auf die Spanier und auf die spanische Kolonialzeit, in deren Zuge eben der katholische Glaube verbreitet wurde und eben dadurch bis heute auch sehr stark ist.
Das heißt,
wenn
Sie dort sind, erleben Sie eine ganz lebendige Kirche?
Lebendige Kirche. Ich erlebe, wie sie die Menschen begleitet, wie sie Kraft aus dem Evangelium, aus der frohen Botschaft zieht. Und gerade wir haben gerade über die Probleme auf den Philippinen zum Beispiel gesprochen, wie sie Menschen auch begleitet, auch im Glauben Trost zu finden. Das ist das, was zu den Dingen, die mich sehr fasziniert haben bei meinen beiden Reisen in dieses Land, dass die Menschen so arm sie sind und so verzweifelt und extrem oft ihre Situation sind, ziehen sie ganz viel Kraft aus diesem Glauben und ganz viel Hoffnung darauf. Er trägt sie. Wir unterstützen ja eine ganze Reihe kirchliche Partner dabei, Kirche und kirchliches Leben zu organisieren in kleinen christlichen Gemeinschaften. Zum Teil haben sie ja riesige Pfarreien. Also es gibt Pfarreien mit etlichen tausend Leuten, bis zu 100.000 Leuten, teilweise in Slumgebieten. Wenn kirchliches Leben oder überhaupt Gemeinschaftsleben stattfinden soll, braucht man ja kleinere Einheiten. Das organisieren sie da auch mit einem Blick hinweg von einer früher sehr stark priesterzentrierten Kirche, einer sagt was und die anderen tun's, hin zu einer menschenlaienorientierten, gemeinschaftsorientierten Kirche, wo man den Glauben gemeinsam teilt und wo man sein spirituelles Leben, aber auch sein Familien-, sein Nachbarschaftsleben gemeinsam organisiert, wo man sich zu Gebetsgruppen trifft, aber genauso dann meinetwegen die Hausaufgabenhilfe organisiert oder wenn der Nachbar in Not geraten ist, ihm hilft.
Wir sprechen hier über die Christen auf den Philippinen, die fast überall in der Mehrheit sind. Im Süden ist die Zahl der Muslime höher.
Also unterschiedlich, auch innerhalb von Mindanao. Ja. Die Zahl ist sehr stark. Also es gibt Diözesen, wo man nur 5% Christen hat. Es gibt aber auch welche, wo man 80% oder 70% oder 60%
Und was die wenigsten vielleicht hier wissen, dass eben auch die Philippinen ein Problem mit islamistischem Terror haben. Im September gab es ein Bombenattentat, da hat sich dann die Gruppe Abu Sayyaf zu bekannt, von der man sagt, dass sie dem IS nahesteht. Wie groß ist das Problem des Islamismus auf den Philippinen?
Also es ist regional sehr verschieden. Im Süden gibt es durchaus eine Bedrohung. Am stärksten ist sie in der Sulusee. Da haben sie auch fast ausschließlich muslimische Inseln, muslimische Territorien. Also es hat zu tun mit einem ganz großen Gefühl des Benachteiligtwerdens und der Ungerechtigkeit, weil der Islam schon sehr früh in diese Regionen kam, lange bevor dort Christen sich angesiedelt haben. Christen kamen erst wesentlich später und als sie in kleineren Zahlen kamen, ging das eben noch. Aber es gab dann eine Zeit, wo massiv christliche Besiedlung von Regierungsseite aus gefördert wurde, auch begünstigt wurde, zum Teil um andere Regionen des Landes, wo es einen großen Bevölkerungsdruck gegeben hat, zu entlasten, aber auch um dort auf Mindanao ganz bewusst eben mehr christliche Präsenz zu schaffen. Das hat dann zum Teil zu Vertreibungen geführt und zu schwierigen Situationen, sodass muslimische Bevölkerung sich mehr und mehr unter Druck gefühlt hat. Und ein Teil hat sich dann eben in verschiedenen Bewegungen organisiert, die dann unterschiedlich radikale Formen angenommen haben, die sich aber auch untereinander immer wieder spalten, wenn es darum geht oder darum ging, Vereinbarungen mit der Zentralregierung oder Lokalregierungen zu schließen.
Wie wirkt sich das denn auf das Zusammenleben von Christen und Muslimen aus?
Das ist sehr schwierig. Also viele Christen fürchten sich. Als wir gesagt haben, meine Kollegin und ich, oder auch Anfang dieses Jahres, wir wollen auch nach Mindanao. Man darf das fast sonst nicht sagen. Wir fahren auch nach Mindanao, weil die Leute sagen, um Himmels Willen, wie könnt ihr denn? Dann habt ihr denn keine Angst? Und das sind doch die Muslime und da ist doch ganz viel Terror. Und wenn wir sagen, naja, aber auch da leben Filipinos. Nicht alle Muslime sind Terroristen, sondern ganz normale Menschen haben mit ganz normalen Familien. Es leben Indigene da, es leben ganz viele Leute da, die alles tun und sich darum bemühen, damit man gemeinsam und in Frieden leben kann. Und die möchten wir gerne besuchen. Auch ist ein Stück weit Solidarität und auch für die Bevölkerung in den Wohngebieten, in den Slumgebieten oder auch mehr auf dem Land. Sie sind froh, wenn andere Menschen von außen sie wahrnehmen. Wenn sie sagen, wir sind trotzdem bereit zu kommen.
Also Solidarität mit den Christen, auch da, wo sie in der Minderheit sind oder wo es sogar gefährlich ist, das ist ganz wichtig. Das sagt Margarete Roskopf. Sie ist Asienreferentin von Mission Aachen. Und das ist ja auch das Anliegen des Weltmissionsmonat, bei dem es in diesem Jahr um die Philippinen geht. Und wie das Ganze ein Kardinal aus genau dieser Region empfindet, wo nämlich die Christen auf den Philippinen in der Minderheit sind, das hören Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Die Philippinen sind heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Die Philippinen sind eigentlich eher selten hier bei uns in den deutschen Medien vertreten. Neuerdings hat sich das ein bisschen geändert, weil die Philippinen nämlich seit einigen Monaten einen neuen Präsidenten haben. Rodrigo Duterte heißt der Mann und von dem hört man Wundersames, vor allen Dingen markige Sprüche. US-Präsident Obama, den Papst und die eigenen Priester, die hat er alle schon als, Zitat, Hurensöhne bezeichnet. Und seine eigene Anti-Drogen-Politik, die hat er mit dem Holocaust verglichen. Hinter dieser Politik steckt eine Null-Toleranz-Politik. Er will aufräumen mit dem Drogenkonsum und der Kriminalität. Das Ganze hat schon über 3.500 Todesopfer gefordert. Und Orlando Kardinal Quevedo ist der Erzbischof von Cotabato auf Mindanao im Süden der Philippinen. Er war zur Eröffnung des Weltmissionsmonats hier zu Gast in Deutschland. Da haben wir mit ihm gesprochen und wir haben ihn gefragt, wer dieser neue Präsident Duterte, was ist das eigentlich für ein seltsamer Mann?
Well, he was elected president by the great majority, it's a landslide victory in the last election on the theme of making change, real change.
Duterte wurde mit breiter Mehrheit gewählt, weil er Wahlkampf mit dem Versprechen auf einen Wandel gemacht hat. Und die Menschen glauben ihm das, weil er als Bürgermeister von Davao City auf Mindanao im Süden der Philippinen bereits vieles angepackt hat. Er hat die Kriminalitätsraten, den Drogenkonsum und die Korruption in seiner Stadt gesenkt. Deswegen haben die Menschen ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt.
Placed their hopes in him, and even now, even when with his language, his colorful language, and his strong language.
Und auch jetzt unterstützen sie ihn immer noch, trotz seiner markigen Sprüche, weil er tatsächlich etwas verändert. Er sagt der Kriminalität und den Drogen den Kampf an. 700.000 mutmaßliche Drogenhändler und Verbrecher haben sich bislang der Polizei gestellt, aus Angst um ihr Leben. Das ist auf den ersten Blick ein Erfolg. Aber seit seinem Amtsantritt Ende Juni sind mehr als 3.500 Menschen wegen Drogenhandels oder Drogenbesitzes getötet worden. Es gibt viele Menschenrechtsverletzungen. Allein der Verdacht, ein Dealer zu sein, reicht aus für ein Todesurteil. Bei Verdächtigten gibt es keine Ermittlungen, kein Verfahren, keinen Prozess.
But for us, the church, we cannot defend that. We cannot defend extrajudicial killings.
Wir als Kirche können das nicht akzeptieren. Das sind keine rechtsstaatlichen Methoden. Das verurteilen wir. Sowohl in den Medien haben wir das schon geäußert, als auch dem Präsidenten gegenüber persönlich. Denn Dutertes Politik trifft häufig nicht die Drogenbosse, sondern die Kleinen, die Abhängigen. Wir sind der Meinung, dass diesen Menschen geholfen werden muss, anstatt sie zu erschießen. Und wir befürchten, dass sich die willkürliche Selbstjustiz ausweitet und sich auf die Worte des Präsidenten beruft. Das kann die Kirche wirklich nicht akzeptieren.
Simply tolerate.
Ja, bislang hat sich aber der Präsident von diesem Aufruf noch unbeeindruckt gezeigt. Wie gesagt, auch die eigenen Priester und den Papst hat er schon beschimpft und bepöbelt. Dabei sind Die Philippinen, das katholischste Land in Asien, rund 80% der Bevölkerung sind Christen. Der Papst war ja im vergangenen Jahr auch schon dort zu Besuch. Und bislang galten die Philippinen eigentlich auch immer als positives Beispiel für ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen. Aber zunehmend hat das Land auch Probleme mit islamistischen Gruppen. Zum Beispiel im September, da verübte die Gruppe Abu Sayyaf ein Bombenattentat in der Stadt Davao auf der Insel Mindanao, also im Süden, da wo auch eben der Kardinal herkommt. Und bei diesem Anschlag wurden 14 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Und das heißt, Abu Sayyaf steht dem IS nahe und natürlich wirkt sich das auch auf das Miteinander im Alltag von Christen und Muslimen aus. Das sagt Orlando Kardinal Quevedo.
It's simply criminal activity.
Die Männer von Abu Sayyaf sind gewöhnliche Kriminelle. In der Bevölkerung haben sie keinen Rückhalt. Unter den Muslimen herrscht überwiegend großer Respekt vor dem Christentum und der Kirche. Die Rebellen verurteilen diese Gewalt, ebenso die islamischen Gelehrten. Und die Regierung verfolgt Abu Sayyaf mit unnachgiebiger Härte. Die Folge ist, dass unter den Christen das Misstrauen gegenüber Muslimen wächst.
The impact is that there is a lot of suspicion by Christians.
Tatsächlich ist ja das Miteinander zwischen Christen und Muslimen von gegenseitigem Respekt getragen. Das betont der Kardinal immer wieder. Und wie so oft ist es eine kleine, aber eben sehr laute, radikale Minderheit. Kardinal Quevedo, der Erzbischof von Cotabato auf Mindanao, der ist ein wichtiger Vermittler zwischen Christen und Muslimen. Deswegen ist er eben auch zu Gast hier in Deutschland im Weltmissionsmonat Oktober, eben um die Deutschen um Solidarität zu bitten und ihnen von seinen Erfahrungen aus seiner Heimat zu berichten.
The example of my own archdiocese, which is being helped by Miserior.
Meine Diözese wird von Missio und Miserio unterstützt, beispielsweise beim Bau neuer Kirchen oder beim Aufbau kleiner christlicher Gemeinschaften. Wir bilden Gruppenleiter aus, Katecheten und Familien. Auch unsere Programme des interreligiösen Dialogs werden unterstützt und Friedensprogramme. Davon will ich den Deutschen erzählen, damit Mission ein menschliches Gesicht bekommt. Es geht nicht nur um Buchungen, Statistiken, Spendenquittungen, sondern um ganz konkrete Hilfe, die den Menschen hilft, der Armut zu entfliehen.
But help that is giving concrete assistance to the upbuilding of poor people.
Die Botschaft von Orlando Kardinal Quevedo an die Deutschen im Weltmissionsmonat Oktober. Er hat uns erzählt über das Leben der Christen im Süden der Philippinen. Und es gibt noch ein Problem, was die Menschen auf den Philippinen umtreibt. Vor 3 Jahren fegte Taifun Haiyan über das Land hinweg. Und immer noch leiden große Teile der Bevölkerung an den Folgen dieses Taifuns. Wie die Lage aktuell da ist und warum es so schwer mit dem Wiederaufbau vorangeht, alles das wird unser Thema sein. Gleich in der 2. Stunde von Weltweit nach dem Wort zur vollen Stunde. Die Philippinen sind unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Die Philippinen, die sind das Beispielland des Weltmissionsmonats Oktober. Und wir nehmen das mal zum Anlass und schauen heute hinter die Kulissen dieses beliebten Urlaubslandes. Ja, und ein Problem, unter dem die Menschen heute immer noch leiden, sind die Folgen von Taifun Haiyan. Vor 3 Jahren, im November 2013, da fegte dieser Wirbelsturm über die Philippinen hinweg. Er hat eine Stärke, wie ihn die Region noch nicht erlebt hat. Und Haiyan, der übrigens von den Menschen auf den Philippinen selbst Yolanda genannt wurde, der war der schlimmste Tropensturm seit Jahrzehnten. Mehr als 10.000 Menschen wurden getötet und ganze Ortschaften wurden vernichtet. Die Menschen sind das im Prinzip gewohnt. Es war nicht der erste Wirbelsturm, aber Fakt ist, die Wucht und die Stärke dieser Taifune, die hat zugenommen und das hat etwas mit der Erderwärmung zu tun. Und während man also auf den Philippinen immer noch nicht mit dem Wiederaufbau fertig ist, richtet man sich schon auf die nächsten Naturkatastrophen ein. Markus Friedrich mit einer Reportage 3 Jahre nach Haiyan.
So I went out and I saw from here water rushing as if they were.
Als ich aus meinem Zimmer kam, da sah ich schon, wie das Wasser hereinströmte, obwohl unsere Eingangstür verschlossen war. Und bald bildete sich ein Strudel wie in einer großen Waschmaschine. Unser Tisch, unsere Stühle und alle übrige Einrichtung wurde einfach mitgerissen.
Die Steiler Ordensschwester Marie-Claire Manding erinnert sich an den 8. November 2013, den Tag, als der Taifun Haiyan mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometern auf die philippinische Küste prallte.
Then when I look up, I said, why is there light? The roof was already blown. We did not notice it flying.
Irgendwann wunderten wir uns, dass es so hell war. Und als wir nach oben sahen, stellten wir fest, dass wir kein Dach mehr über uns hatten. Es war einfach weggeflogen. Da sind wir nach oben geflüchtet und sahen, wie das Wasser stieg. Treppenstufe um Treppenstufe. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Da klopfte es irgendwann von außen. Schwestern, Schwestern, rief jemand. Wir sind hier, riefen wir zurück. Es waren die Wachen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist es ihnen gelungen, zu uns hereinzukommen.
Die Steiler Schwestern haben ihn heil überstanden, jenen Schicksalstag für Tacloban, an dessen Ende sich die Küstenstadt in ein Trümmerfeld aus Holz, Schutt und Schlamm verwandelt hatte. Etliche Straßen waren unpassierbar, Strom- und Telefonnetz teilweise zusammengebrochen, viele der insgesamt rund 4,3 Millionen Betroffenen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bilanz des Sturmtags: rund 7.000 Tote, mehr als 26.000 Verletzte. 4 Millionen Menschen sind seither obdachlos.
Okay, this time we are in the Cathedral of the Archdiocese of Palau.
Ein paar Kilometer südlich zeigt uns der Steiler Missionar Dennis Testado ein Massengrab vor der zerstörten Kathedrale der Erzdiözese von Palau. Mehr als 200 Sturmopfer hat man hier in aller Eile beerdigt, um zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen. Man hat einfach ein großes Loch gegraben und die Leichen mit Erde bedeckt. Die Küstenstraße wird von zerstörten Fahrzeugen und Privathäusern, Fabriken und Schulen gesäumt. Zwischendrin kleine Zeltstädte für Flüchtlinge. Dank vieler Spenden aus der ganzen Welt konnten auch die Steiler Missionare den heimatlos gewordenen Taifunopfern helfen. Gemeinsam mit Freiwilligen verteilten sie bereits wenige Tage nach dem Taifun in besonders betroffenen Gebieten über 10.000 Notpakete. In ihnen fanden die Taifunopfer die nötigsten Dinge zum Leben: Nahrung und Kochutensilien, Kleidung und Decken, Taschenlampen mit Batterien. Psychologen der Steiler San Carlos Universität betreuten Traumatisierte, während im Steiler Krankenhaus in Tacloban freiwillige Ärzte um das Leben der Patienten kämpften, ohne Strom und Wasser, unter den widrigsten Bedingungen. Noch ein paar Kilometer südlich besucht Pater Testado Barangay del Carmen, ein kleines Dorf, das eingebettet in Kokosnussplantagen liegt. Als wir hierher kamen, erklärt der Steiler Missionar, war die Verwüstung sehr groß, es standen kaum mehr Häuser. Darum haben wir uns entschieden, hier eines unserer Siedlungsprojekte zu verwirklichen und 140 neue Häuser zu bauen. Von diesen stehen bereits 132, 8 Häuser sind noch im Aufbau.
Und 8 andere Häuser sind noch im Prozess der Construction.
Bereits fertig ist das Haus von Amikamba. Die junge Frau bewohnt es gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Söhnen.
Während des Taifuns hatten wir große Angst. Wir sind in unsere Dorfschule evakuiert worden. Dort saßen wir zitternd in einem der Klassenräume und hörten den Wind heulen. Als wir herauskamen, war unser Haus total zerstört. Wir haben im Taifun alles verloren. Und deshalb sind wir sehr glücklich über dieses neue Haus, das uns die Steiler Missionare ermöglicht haben.
Rund 2400 Häuser sind mithilfe der Steiler inzwischen im Norden der Insel Cebu, auf der Insel Bantayan und auf der Insel Leyte gebaut worden. Viele weitere sind in Planung. Denn eins wird beim Besuch im Katastrophengebiet allzu deutlich: Die Region und ihre Menschen sind auch Monate nach dem Taifun immer noch gezeichnet. Bis hier und auf den Nachbarinseln wieder Normalzustand herrscht, wird es noch viele Jahre dauern.
Es wird wohl schon nicht so schlimm werden, das dachten sich wohl viele Filipinos am Morgen des 7. November 2013. Da gab es Unwetterwarnungen im Fernsehen und im Radio, aber das sind die Menschen dort vor Ort eigentlich gewohnt. Aber dann wuchs sich dieser angekündigte Taifun zu einem der schlimmsten Wirbelstürme aus, den diese Region je erlebt hat. Haiyan war der Name dieses Wirbelsturmes, der auf den Philippinen übrigens Yolanda genannt wurde, und er richtete eine Spur der Verwüstung an. Die Missionsbenediktinerin Schwester Celine Saplala, die leitet das St. Scholastica's College in Manila. Und jetzt zum Monat der Weltmission im Oktober war sie auch hier zu Gast in Deutschland. Sie hat uns hier im Domradio besucht und hat uns erzählt, wie sie sich an diesen Tag erinnert.
2 or 3 days before November 7, we are already hearing news from the radio, from reading from the newspaper and television, from our weather bureau, that there's going to be a big typhoon.
Wenige Tage vorher gab es schon Taifunwarnungen in den Zeitungen und im Radio. Es war die Rede von einer Stärke 3. Das ist schon ziemlich stark. Und dann kam er näher und es hieß, das wird ein super Taifun. Und wir dachten, wow, was wird das nur?
So we said, wow, how will that be? So the rain started, I think, in the afternoon.
In der Nacht zum 8. November begann dann ein starker Regen und wir sahen im Fernsehen die Bilder aus Tacloban. Am nächsten Morgen konnten wir nicht glauben, was wir da im Fernsehen sahen. Alles war zerstört. Alle Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Nichts war mehr stehen geblieben. Nur ein paar Bäume waren stehen geblieben. Unvorstellbar. Ein Sturm mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern in der Stunde. Das hatten wir doch nie erlebt.
And we just could not believe our eyes. You cannot imagine how powerful, how strong, and it was, I think, 230 miles per hour. We have never had one like that.
Ja, heute wissen wir, bis zu 7 Meter hoch waren die Wellen, die über Tacloban hereingebrochen sind. Die genaue Zahl der Todesopfer, die kennt bis heute keiner. Behörden gehen von bis zu 10.000 Toten aus. Sicher ist auf jeden Fall, dass Millionen Menschen obdachlos wurden. Ja, und Schwester Celines erster Gedanke galt natürlich ihren Mitschwestern in Tacloban in der Provinz Leyte. Denn die Missionsbenediktinerinnen, die unterhielten dort eine Schule und ein Krankenhaus.
So we said, now how to contact? We could not contact. So we were also very tense. The sisters have nothing to eat. The hospital needs supplies.
Wir konnten unsere Schwestern nicht anrufen, weil das Telefonnetz ja zusammengebrochen war. Deswegen waren wir sehr angespannt. Sie hatten ja nichts zu essen. Das Krankenhaus wurde nicht versorgt und von unseren Schwestern wussten wir noch nicht einmal, ob sie noch lebten. Denn unsere Schule lag ja direkt am Strand.
Now are our sisters still alive? That was our worry, no?
Und in Manila erreichten uns immer mehr Spenden, die wir irgendwie versuchten, nach Cebu in die Nähe von Tacloban zu schicken. Es wurde Mittwoch und wir schickten immer weiter Spenden, ohne dass wir wussten, ob sie ankommen oder irgendein Lebenszeichen von ihnen erhalten hätten. Wir wollten die Hilfslieferung schon einstellen, als am Donnerstag, fast eine Woche später, endlich der Anruf kam. Unsere Schwestern waren am Leben. Die Schwestern aus der Schule hatten sich in unserem Krankenhaus in Sicherheit gebracht. Die Schule wurde vollkommen zerstört. Wenn die Schwestern dort geblieben wären, hätten sie das nicht überlebt.
My goodness, if the sisters were here, they had no way out. Seven of them will die.
Ja, und wenige Wochen später entschließen sich die Schwestern dann dazu, die Nothilfe in Wiederaufbauhilfe umzuwandeln. Denn die Regierung, die zeigte sich irgendwie unfähig, Hilfe schnell und effektiv zu organisieren. Und deswegen haben die Missionsbenediktinerinnen beschlossen, Häuser für obdachlos gewordene Familien zu bauen. Und zwar sichere Häuser, die auch den nächsten Wirbelsturm standhalten und die sich vor allen Dingen im Landesinneren befinden. Bis heute sind 15 kleine Doppelhäuser fertig. Die nächsten, die sind schon in Planung und das ganze Projekt, das ist auch von Missio Aachen und Missio München unterstützt worden. Das heißt, die ersten 60 Familien, die konnten bereits in die Häuser einziehen. Das ist natürlich angesichts von Millionen Obdachlosen nicht so viel. Trotzdem.
What we found there is, and that's what I am amazed, even if all is lost, but that spirit is not lost. The spirit to carry on.
Was uns bei diesen Menschen begegnet, ist diese Stärke, die mich so beeindruckt. Obwohl sie alles verloren haben, ihren Glauben und den Geist weiterzumachen, haben sie nicht verloren. Trotz der schweren Schicksalsschläge, sie glauben fest, dass Gott uns nicht fallen lässt. Die Familien sind so geduldig, wenn wir sie besuchen. Sie lächeln, gehen ihren Tagesaufgaben nach. Kinder spielen zwischen den Trümmern. Sie haben so einen tiefen Glauben und wissen, dass Gott sie gerettet hat und dass er ihnen auch in der Vergangenheit schon geholfen hat. Jedes Mal, wenn ich zu ihnen gehe und ihnen begegne, fühle ich mich gesegnet.
And yet, every time I go to them, every time I meet them, it is more me that becomes blessed.
Schwester Celine Zaplala ist Gast von Missio Aachen und München hier in Deutschland, jetzt zum Weltmissionsmonat im Oktober.
Denn die Philippinen stehen ja im Mittelpunkt des Weltmissionsmonats und deswegen ist sie eingeladen, nach Deutschland zu kommen und hier den Deutschen von der Situation in ihrer Heimat zu erzählen. Vor allen Dingen aber auch davon, wie die Menschen in ihrer Heimat trotz der immer wiederkehrenden Katastrophen und der extremen Armut ihren Glauben nicht verlieren.
They have years to rehabilitate.
Sie werden noch Jahre brauchen, um in ihr altes Leben zurückzufinden. Mit unseren Gebeten können wir die Menschen begleiten. Der Papst hat uns aufgetragen, an die Ränder zu gehen. Und mit Gottes Hilfe werden wir weitermachen. Und wir wissen, die Hilfe der Kirche, der Deutschen und Missio hinter uns.
Also der Dank und die Botschaft an die Deutschen von Schwester Celine Zaplala von den Philippinen jetzt im Weltmissionsmonat Oktober. Sion Domradio, die Sendung weltweit. Wir sprechen heute hier über die Philippinen. Ja, und wenn wir im Laufe der Sendung schon mal darüber gesprochen haben, dass viele Europäer auf die Philippinen reisen, wegen der schönen Strände und dem klaren Wasser für die Taucher, dann muss man auch dazu sagen, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum viele Europäer, vor allen Dingen Männer, so gerne auf die Philippinen fahren. Sex. Angels City oder Olongapo heißen die Vergnügungsmeilen auf den Philippinen, wo die Freier für wenig Geld alles kriegen, was sie wollen. Auch Mädchen und Jungen, sogar Kleinkinder werden da angeboten, obwohl seit 1992 die Todesstrafe für Kinderprostitution gibt, aber die scheint wenig abzuschrecken. Allein auf den Philippinen gibt es 100.000 Kinderprostituierte, eine unglaublich große Zahl. Margarete Roßkopf ist Länderreferentin von Missio. Sie begleitet uns heute hier durch die Sendung, Frau Roßkopf. Wenn Sie auf den Philippinen unterwegs sind, was bekommen Sie von diesem Phänomen Kinderprostitution mit?
Das Thema Prostitution ist ein großes Problem auf den Philippinen, hat ganz unterschiedliche Kontexte. Die Philippinen waren zum Beispiel auch zur Zeit des Vietnamkriegs ein Ausruhe- und Erholungsland und Gebiet für die amerikanischen Soldaten, wo sie entsprechende Stützpunkte hatten, wo die Soldaten entsprechend zugerichtet von den Kampfhandlungen, auch emotional und psychisch entsprechend zugerichtet, sich dann ausgetobt haben.
Und das hat sozusagen diesen Markt entstehen lassen.
Irgendwann wurden diese Camps geschlossen, auch auf Druck der Regierung, auch auf Druck der Kirche, weil sie eben gemeinsam sagten, das ruiniert unsere Familien, das ruiniert unseren Staat, das ist nicht zumutbar. Prostitution geht zum Teil bis in die Familien hinein. Also es hat eine innerphilippinische Komponente, wird aber natürlich noch massiv befeuert.
Was heißt das?
Leute, die eben aus dem Ausland kommen, was Sie schon erwähnt hatten. Eine Komponente, die da eine Rolle spielt, ist Gewalt in den Familien. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Männer, die meinen, sie hätten zu allem Recht und sie können sich nehmen, was sie wollen. Männer, die ihre Familien verlassen, Onkel, weitere männliche Verwandte. Also vielfache Weise ist das philippinische Familiensystem auch ein Stück weit kaputt. Also viele Probleme kommen von innen und ein Ausdruck ist zum Beispiel eben auch Gewalt gegen Kinder. Wir waren immer wieder schockiert, wenn uns berichtet wurde, hier hat ein Vater seine Tochter missbraucht und das Mädel war mal gerade 5 oder 7. Das ist was wir uns kaum vorstellen können. Es kommt sicher hier auch in Deutschland, in Europa vor und trotzdem ist es einfach schrecklich, sich vorzustellen.
Also, das heißt, es ist strafbar. Warum wird das denn nicht verfolgt?
Es ist zum Teil passiert es relativ versteckt. Man weiß es zwar, aber so konkret dann auch nicht oder man will es auch nicht wissen. Ein weiteres erschreckliches Problem, dem auch noch schwieriger beizukommen ist, das neue Phänomen des Cybersexes, wo auch Familien dann ihrerseits ihre schon noch kleineren Kinder anbieten, die sexuelle Handlungen vor Kameras und dergleichen begehen müssen.
Von welchem Alter sprechen wir hier?
Die Fälle, die uns bekannt geworden sind, waren die Kinder 3. Sie hatten vorhin die entsprechenden Etablissements angesprochen, da sind es dann natürlich größere. Wobei die jüngste, die man rausgeholt hat, die war ungefähr ja auch so 8. Unser Projektpartner uns erzählt hat, dass man eigentlich nur eine ganz kurze Zeitspanne zur Intervention hat. Also nach Möglichkeit sollte man die betroffenen Kinder rausholen können innerhalb des Zeitraums der ersten 3 Monate, weil in diesem Zeitraum sind die Chancen einer Rehabilitation, einer guten Rehabilitation noch relativ gut und relativ hoch. wenn die mal, wenn sie sagten ganz knallhart, wenn die mal ein halbes Jahr drin sind in diesem Geschäft, dann ist da fast nichts mehr zu machen.
Weil die Traumata so groß sind?
Die sind als Mädchen, als Frauen, die sind 12, 13, 14, aber man hat das Gefühl, sie sind, was ich, Anfang, Mitte 20, also man hat es mit Erwachsenen zu tun, die das so quasi wie einen Beruf ergreifen. Und sie verdienen Geld, sie tragen wesentlich dann zum Unterhalt ihrer Familien bei, dann ist ein gewisser Stolz dabei und all die anderen eigentlich schrecklichen Dinge, die haben sie wahrscheinlich dann so verdrängt, dass sie da eben anders damit umgehen.
Sie haben gerade Ihren Projektpartner erwähnt, das ist ja einer Ihrer wichtigsten Projektpartner, nämlich Pater Sheikh Cullen, den man auch hierzulande kennt, weil er schon mit zahlreichen Menschenrechtspreisen ausgezeichnet wurde und tatsächlich auch schon für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde. Pater Sheikh Cullen, was macht er genau, wie engagiert er sich für diese Mädchen?
Pater Sheikh Cullen ist unter dem Thema Schutz von Kindern sehr vielfältig unterwegs. Zum einen unterhält die von ihm gegründete Organisation PREDA Schutzhäuser für bedrohte Kinder. Also er holt zum Teil Mädchen und Kinder aus diesen prostituierenden Verhältnissen heraus. Er bietet ihnen die Möglichkeit zur Therapie, zum Schulbesuch, Begleitprogramme. Er versucht dann auch zu ermöglichen, eine Wiederbegegnung mit Eltern oder mit den Menschen, die für die Kinder eigentlich verantwortlich sind, auch die zu begleiten, eventuell eine Versöhnung herbeizuführen. PREDA macht ganz viel an Aufklärungsarbeit unter jungen Leuten, aber auch in der Gesellschaft, weil es weithin eben auch noch ein Tabu ist, man auch da nicht gerne drüber spricht. Pater Sheikh Cullen ist auch engagiert, wenn es um Jungen geht, die in Gefängnisse gesteckt wurden. Es gibt eine ganze Reihe Kinder und Jugendliche, die in Gefängnisse gesteckt werden, obwohl sie bis zu 15 Jahren eigentlich nicht strafmündig sind. Und es gibt also kaum Jugendeinrichtungen. Also wir würden ja sagen, Jugendgefängnisse gibt es
Jugendliche,
kaum.
Jugendliche, junge Jungs, die irgendwas Jungs, geklaut haben oder was?
Ja, 5-Jährige, 7-Jährige, 8-Jährige, die meinetwegen ein Handy geklaut haben oder die meinetwegen auf dem Markt Lebensmittel geklaut haben, weil man zu Hause was zu essen braucht. Oder
die
also manche haben dann auch schärfere Sachen gemacht.
Und die kommen in ein Erwachsenengefängnis?
Ja, teilweise werden sie in Erwachsenengefängnisse gesteckt, als Anführungsstrichen Korrektivmaßnahmen, obwohl es wirklich verboten ist, Kinder und auch Jugendliche bis 17 in Gefängnisse zu stecken. Die Zustände sind dort auch fürchterlich. Dort werden sie misshandelt, dort werden sie geschlagen, dort werden sie missbraucht von Erwachsenengefangenen, bekommen kaum was zu essen und werden eigentlich erst noch richtig fürs Leben zugerichtet. Und da geht Pater Sheikh Cullen mit einer Gruppe von Mitarbeitern immer wieder hin, baut Kontakt zu den Gefängnisverantwortlichen auf und versucht dann, die jungen Leute rauszuholen. Er hat dann ein eigenes, auf dem Land gelegen, ein eigenes Haus, wo er die unterbringt, wo die auch einen ganz strikten Tagesablauf haben, wo sie auch Therapie erfahren, wo sie sich auch mit dem auseinandersetzen, was sie unter Umständen verbockt haben und unter Umständen wieder gut machen. Also es sind nicht nur Streicheleinheiten, das ist schon auch ein hartes Programm, aber es resozialisiert sie auch. Es bietet die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, Schulabschluss zu machen und die Älteren vorsichtig in den Arbeitsmarkt oder sowas zu integrieren. Also Pater Sheikh Cullen hat sein Leben im Kinderschutz verschrieben und ist eigentlich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Das PREDA Kinderschutzzentrum von Pater Sheikh Cullen. Eines der vielen Projekte, die Missio auf den Philippinen unterstützt, und darüber berichtet hat uns Margarete Roskopf, die Asienreferentin von Missio. Sie hat uns heute hier durch die Sendung begleitet. Ja, und wie man Kinder mit Musik unterstützen kann, ein kleines, aber ziemlich feines Projekt in Manila, das stellen wir Ihnen gleich vor. Kommenden Sonntag ist Weltmissionssonntag. Das ist ja auch unser Thema heute hier in Weltweit. Das heißt also, wenn der Klingelbeutel am Sonntag im Gottesdienst rumgeht, dann ist das Geld, was da gesammelt wird, traditionell für die päpstlichen Missionswerke Missio Aachen und Missio München. Ja, und was machen die mit dem Geld? Einige der kirchlichen Projekte und Projektpartner, die haben wir Ihnen hier im Laufe der Sendung heute schon vorgestellt. Auch über die extreme Armut haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen, und auch hier engagiert sich die Kirche vor Ort. Zum Beispiel in der Pfarrei San Pablo in der dicht besiedelten Hafengegend der philippinischen Hauptstadt Manila. Was man nämlich zwischen den engen Hütten und dem ganzen Unrat dort am wenigsten vermuten würde, ist ein Kammerorchester, wo Kinder eifrig Geige, Klarinette oder Querflöte üben.
Tondo, das größte Armenviertel Manilas. Dort, im Nordwesten der philippinischen Hauptstadt, drängen sich windschiefe Hütten aneinander, provisorisch zusammengezimmert aus Brettern.
Wellblech, Plastikfolien. Nirgendwo leben Menschen auf so engem Raum wie dort, denn Wohnraum ist teuer in Manila. Es ist dreckig, es ist laut, es stinkt. Und man hört klassische Musik. In der katholischen St. Pablo-Gemeinde probt das Tondo Chamber Orchestra. Kinder aus dem Armenviertel kommen täglich hierher und üben Kontrabass, Flöte oder Geige. Kinder, die normalerweise keine Chance auf Musikunterricht hätten. Die Idee zu dem Projekt hatte der italienische Profimusiker Giovanni Bobisse.
Meine Idee war es, die jungen Menschen hier zu befähigen. Ich bin Violinist. Ich habe kein Geld, das ich teilen könnte, aber ich kann meine Erfahrung teilen.
Noch sitzt nicht jeder Ton richtig, aber die Jugendlichen üben mit Feuereifer. Vor 2 Jahren hatte Giovanni Bobisse die Idee, der Gedanke, den Kindern ein Zuhause geben, wenigstens für einige Stunden. Raus aus dem Alltag voller Kriminalität, Drogen und Armut. Der Anfang war schwierig. Instrumente organisieren, Eltern überzeugen und einen Ort zum Proben finden. Viele hatten ihre Zweifel daran, dass es gelingen könnte. Doch Giovanni ließ sich nicht beirren. Geduld und Zuwendung, das ist das, was die Kinder kaum kennen. Seine Frau Gemma begleitet das Projekt, ist Sozialarbeiterin und Laienmissionarin. Und sie hält Kontakt zu den Familien.
Wir wollen den Kindern und den Eltern helfen, sie stärken und die Kinder erziehen. Wir wollen wenigstens die kleinen sozialen Probleme lösen.
Die Pfarrei organisiert Familienberatung und ein Ernährungsprogramm für Kinder. Es gibt eine medizinische Behandlung und ein Stipendienprogramm für die Kinder. Die angehenden Musiker sind stolz auf das, was sie schon geschafft haben. Und sie lernen nicht nur die Instrumente, sondern sie erfahren auch, dass sie mit Disziplin, Fleiß und Leidenschaft etwas erreichen können und dass die Gemeinschaft sie stark macht.
Ladies and gentlemen, let us all welcome here in concert at the park the World Chamber Orchestra from Japan, the Manila Symphony Orchestra, the Tondo Chamber Orchestra, the
Und einen ersten großen öffentlichen Auftritt hatten sie auch schon. Zu Beginn des Jahres kam das japanische Worldship Orchester zu Besuch. Gemeinsam mit den Manila-Symphonikern konnten die Jungs und Mädchen aus Tondo auftreten. Jetzt hoffen Musiklehrer Giovanni und sein Orchester aus Tondo auf Besuch aus Deutschland.
Na, und wenn sich das so anhört, lässt der Besuch aus Deutschland bestimmt nicht lange auf sich warten. Christoph Paul Hartmann war das über das Tondo Chamber Orchestra, eines der vielen Projekte, die Missio auf den Philippinen unterstützt und die Sie auch unterstützen können, nächsten Sonntag zum Beispiel bei der Kollekte zum Weltmissionssonntag oder mit einer Spende. Die Hinweise, die finden Sie bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch die Infos, die weiteren Infos zur Sendung und die ganzen Beiträge nochmal zum Nachhören inklusive der ganzen Sendung. Und die geht jetzt so langsam zu Ende. Heute hat sich alles um den Weltmissionsmonat gedreht und um die Philippinen, die in diesem Jahr das Beispielland sind. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis bald.